Football is entertainment. Football is tough. Football is sex, baby.
Ladies and gentlemen, please welcome the Dresden Monarchs!
Guess who's back? Back again.
Shady's
Football's back. Again. Tell a friend. Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zum Monarchs Cast. Der Markus ist auch dabei, wie ihr gemerkt habt, dass er mich schon direkt am Anfang in die Parade fährt, der Ochse. Und das Ei fliegt wieder, Leute.
The egg is back. So sei es. Herzlich willkommen. Und ja, schön endlich diesen Off-Season-Staub abklopfen. Wir starten rein in die Saisonvorbereitung und später natürlich dann auch ordentlich rein in die Saison. Ja, aber ihr seid ja gewohnt. Erstmal gibt's News, dann gibt's Gäste und dann gibt's eine kleine Preview auf den kommenden Gegner, die Straubing Spiders.
Genau. Wir können erstmal mit einer groben Vorankündigung an euch herantreten. Leute, das ist die 98. Folge, in der ihr gerade seid. Und demzufolge steht ein Jubiläum ins Haus. Wir haben bald die 100. Folge und passenderweise ist das tatsächlich die Folge vorm ersten Regular-Season-Spiel dieses Jahres, der Sparkassen-Game-Day. Und da wollen wir mit euch irgendwie ein Gewinnspiel auf die Beine stellen, dass man da, ja, zu unserem Jubiläum ein bisschen was gewinnen kann.
Also nie mit euch, sondern für euch, um das mal korrekt auszudrücken. Aber dazu gibt es dann demnächst noch mehr. Bloß,
habt ihr meinen Augenrollen gehört?
Ja, das war sehr laut. Ja, also wie gesagt, die 100. Folge wird was Spezielles. Haltet Augen und Ohren offen danach. Ansonsten, ja, was gibt's noch zu sagen? Das Team ist wahrscheinlich vorerst erstmal vollständig, würde ich jetzt behaupten. Ihr habt's ja gesehen, es gab nochmal Importverstärkung auf der Running Back Position, aber keine Sorge, das soll nie heißen, dass irgendein Problem mit Toff besteht oder dass der irgendwie auch dort noch ein anderes Offer bekommen hat. Nee, nee, der junge Mann, der dort dazugekommen ist, der zweite Running Back, der spielt auf dem britischen Pass und der ist eine Ergänzung und kein Ersatz. Also der ist einfach für mehr Tiefe, mehr Rotationsmöglichkeiten vorgesehen. Ja, sind wir mal gespannt, was das für unser Offense-Scheme bedeutet.
Mit ja, bin ich auf jeden Fall gespannt, was das mit der Running-Back-Rotation, wie das sich dann gestaltet dieses Jahr. Ein bisschen Kreativität kann man da scheinbar dann ein bisschen rauslassen. Ich bin gespannt drauf, hab's Bock. Ja. Und des Weiteren haben wir gerade frisch reinbekommen, noch ein neuer O-Liner wird das Team verstärken. Ich vermute mal für die Tiefe, aber auch das werden wir sehen. Und zwar ist das ein Spanier, der heißt Miquel Gomez Barroso, irgendwie so. Und der ist seines Zeichens Interior O-Liner, also Guard oder Center kann man ihn auch einsetzen. Der spielt spielte zuletzt in Spanien bei den Gijon Marinos, irgendwie so. Gijon Marinos. Und hatte zuvor bei den Prague Lions in der ELF gespielt und bei den Barcelona Dragons.
Ja, also die Spanish Connection wird erweitert. Sonst hat man mal eine Finnish Connection, aber jetzt haben wir halt mal wieder eine spanische Connection. Ja, für alle Zahlenfreaks da draußen hier nochmal kurz was aus dem Kaderbuch sozusagen. Wenn man sich jetzt den Kader betrachtet, besteht ja nämlich wie folgt aus 47 Spielern, die letzte Saison oder schon länger dabei sind. Davon sind es 41 Locals. Drei Spielern, die 2024 schon mal hier waren und zurückgekommen sind, plus einer, der mal Trainer war. 10 neue Spieler sind dazugekommen, davon 4 Locals, also Jugendspieler zum Beispiel oder sowas. Und wir haben aber auch 23 Spieler abgegeben, davon 11 Locals. Unterschiedliche Gründe sind woanders hingegangen, haben aufgehört. Also ja, so setzt sich unser Kader vorerst zusammen. Wir sind mal gespannt. Man kennt es ja, das ein oder andere wird vielleicht doch in der Saison nochmal passieren.
Ja, sicherlich. Wir dürfen auch natürlich gespannt sein, wie sich das mit Tyler Hudson noch diese Saison auswirkt.
Den habe ich ja erstmal bei den Abgegebenen gezählt übrigens.
Ah ja, siehst du. Okay, ja, aber ist ja erstmal der Plan, dass er nach seiner Saison da drüben dann zu uns dazustößt und dann mal gucken, was dann mit, dann hätten wir ja 2 amerikanische Wide Receiver. Wir dürfen alle da gespannt sein, wie das sich dann ausgeht.
Ja, aber man merkt halt auch, ne, 47 Spieler, die geblieben sind, 41 Locals, 6 Imports, die geblieben sind. Das ist schon mal echt ein sehr, sehr starkes Fundament, auf das man aufbauen kann.
Ja, das haben wir immer gepredigt, ne? Dass es cool wäre, ja, auch die Import-Leistungsträger, sag ich mal, auch mal zu halten, dass man eben ein Teamgefüge aufbauen kann. Bisher klappt es jetzt noch nie so ganz mit Quarterbacks und den ersten Receivern irgendwie, aber ansonsten geht das einen guten Weg auf jeden Fall. Die scheinen auch zu merken, dass es hier cool ist, Football zu spielen.
Ja, und eben von einigen der Spieler habe ich mir mal ein paar O-Töne eingeholt, jetzt für die Preseason noch. Die verpacke ich jetzt so in den nächsten drei Folgen bis hin zum Saisonstart. Und den Anfang machen unser Running Back Tofun Milala, Center Hermann Schramm und Elion Kané.
Hey, Oneus Nation, Tof here. How you guys doing? Glad to be back and to spend another summer in this city of Dresden. Glad to see all you guys. And I'm looking forward to getting back to Haie Stadion and playing another full season in front of the great Monarchs Nation. Hope you guys can make it down. Hope you guys can support us as much as you can. We love all the support that you give us. And we hope to win a lot of games this year. And of course, win that German Bowl. See you later.
Hey Monarchs Fans. Ich habe richtig Bock auf die Saison mit euch. Wir geben Vollgas und ich hoffe, ihr seid genauso hyped wie wir. Let's go, Monarchs.
Hey Monarch Nation, it's Elion. Thank you for the warm welcome here. I can't wait to be in the stadium with you guys around. Can't wait to be on the field with the team. We have a great team, a great group, and I just can't wait to win the championship with that team. See you there.
Ja, und wir wollen jetzt hier nie die Büchse der Pandora aufmachen und nochmal das Thema breitreden. Ihr habt ja mitbekommen, ab der kommenden Saison herrscht ein Verbot für Druckluftröten im Stadion. Es wurde heiß diskutiert auf Facebook, auf Instagram und überall, wo es noch gepostet wurde. Ich habe meine Meinung online kundgetan, das mache ich jetzt hier nie. Von daher, ihr wollt es bloß mal mit erwähnt haben. Leute, ihr wisst Bescheid, lasst die Dinger daheim.
Genau, die Druckluftdinger. Ne? Ihr dürft natürlich irgendwelche Mundtröten, die ihr mit eurer eigenen Lungenkraft betreiben müsst, die sind natürlich erlaubt und die bleiben auch erlaubt. Trommeln, rasseln, alles erlaubt, keine Panik. Aber nur diese nervischen Druckluftdinger da, diese Mäp-Mäp-Teile.
Ja, die man so oft pumpt, ne? Wie beim
Genau, die dann immer, da sitzen aufpumpt. Die Leute dann immer hier auf ihrem Oberschenkel. Ja. Die Teile, ihr wisst, welche gemeint sind. Die sind verboten kommende Saison. Ja, genau. Das wollten wir zur Vollständigkeit halber auf jeden Fall hier mit erwähnt haben. Und da sollte es eigentlich schon für die News für diese Folge gewesen sein. Wir haben uns als Interviewpartner hier mal zwei von der Flag-Jugend besorgt. Und da möchte ich nochmal ein Dankeschön an den David sagen. Das ist ein Papa von einem Jugendspieler, der da mir das auch nochmal ans Herz oder uns das ans Herz gelegt hat, dass wir die Jugend mal mit betreuen. Und da hat er natürlich vollkommen recht und das soll nie hinten runterfliegen. Deswegen gehen wir da jetzt mal rüber.
Ja, und damit wird es jetzt dann auch Zeit für ein bisschen was für die Jugend zu tun. Und keine Sorge, Leute, wir versuchen uns nie an der modernen Jugendsprache. Das wäre ziemlich cringe, deswegen lassen wir das an der Stelle. Wir versuchen uns heute, beziehungsweise euch heute, unsere Jugend noch ein bisschen näher zu bringen. Und dafür haben wir zwei super kompetente Leute zu uns geholt. Das ist einmal der Sebastian, der coacht die U13 und der Richard, der coacht die U16. Zusammen sind die auch noch bei der U17 und weil das immer noch zu wenig Arbeit ist, sind die auch noch bei der Landesjugend Auswahl tätig und haben noch sicherlich Haufen mehr Aufgaben, aber da würde ich sagen, kommen wir später dazu. Jetzt sagen wir erstmal Hallo, dass ihr da seid und stellt euch doch gleich am besten mal vor. Sebastian, fang doch gerne einfach an.
Meine Coaching-Karriere ist noch sehr, sehr jung. Angefangen habe ich 2024 und zwar habe ich damals das zweite Team der Dresden Monarchs U15 damals noch als Defense-Coach übernommen und im letzten Jahr habe ich dann die neu gegründete U13 der Dresden Monarchs übernommen als Defense-Coach zusammen mit meinem Coach-Kollegen Coach Thomas, der sich um die Offense kümmert. Also habe ich im Flag Football bei den Monarchs 2 Jahre sozusagen erst unter meinem Belt, wie man so schön sagt, coache aber auch seit der gleichen Zeit schon meine Schulmannschaft in Form von der GTA. Das ist so meine Coaching-Karriere und jetzt halt in diesem Jahr, sei ja 26, auch die Landesjugendauswahl Defense als Assistant Coach.
da ja jetzt hier, wir haben ja jetzt hier Jugendtrainer da und da hören wahrscheinlich auch ein paar von euren Kids zu und unter GTA verstehen die was anderes. Kannst du uns kurz mal erklären, was das bedeutet?
GTA bedeutet abgekürzt Ganztagesangebot.
Ah, das heißt, nicht Grand Theft Auto.
Nicht Grand Theft Auto, nein.
Das wird vielleicht in anderen Sportarten noch mitgelehrt, aber beim Sebastian gibt es da Football.
Okay. Korrekt. Gut, und du bist noch bei der Statistik-Crew, bei den ersten Herren quasi unterwegs, oder? Ist das noch aktuell? Das,
absolut. Meine Monarchs-Karriere, die hat 2021 angefangen als Kings-Club-Mitglied und dann gleichzeitig als Statistik-Mitglied, als Statistik- Teil des Statistikteams sozusagen und das ist genau auch richtig, also voll dabei.
Und um das abzuarbeiten, wenn wir immer dabei sind, es gab ja diverse Aufrufe, Stellenausschreibungen von Monarchs, würde ich mal sagen. Das betraf natürlich auch die Statistik. Wie seid ihr aufgestellt? Braucht ihr noch Leute? Können wir hier noch einen Aufruf machen?
Wir können immer Leute gebrauchen, definitiv. Die Herausforderung ist folgende. Wir haben ein sehr, sehr komplexes Statistikprogramm, mit dem wir arbeiten wollen und oder die der AVD und die GFL arbeiten wollen. Und da sind wir gerade dabei, uns zurechtzufinden, damit wir auch die Anforderungen vollumfänglich erfüllen können für dieses Statistikprogramm. Und deswegen können wir da immer fähige Leute gebrauchen, die einmal sich mit Football Plays auskennen, mit Play Calling vielleicht auch, also ehemalige Spieler, die genau wissen, was zu tun ist, ist immer ganz hilfreich, oder jemand, der sehr, sehr schnell und flink mit der Maus am Laptop arbeiten kann.
Genau, da habt ihr das jetzt hier gehört, melden könnt ihr euch, ja, wo könnt ihr euch, wahrscheinlich bei den Monarchs selbst, irgendwo bei Instagram oder ja, bei dir.
Oder einfach hier über uns und wir leiten es dann weiter.
Das geht natürlich auch.
So, Richard, du bist ja auch noch heute hier dabei. Jetzt darfst du das Wort ergreifen und dich genau so ausführlich vorstellen, wie es der Sebastian gerade wunderbar gemacht hat.
Okay, also mein Name ist Richard. Ich bin schon sehr lange bei den Monarchs im Verein, aktiv als Kind. Habe ich damals angefangen, mit 10 Jahren vielleicht Flag Football zu spielen. Bin dann damals schon Coach Hulsch in seiner Jugend gefolgt und dann gab es einen kurzen Umbruch, bin zum Rugby in Dresden gewechselt und wurde damals nach 2 Jahren Rugbyzeit von dem damaligen Jugend-Flag-Coach gefragt, ob ich nicht Bock hätte, wieder zurückzukommen. Und so coache ich schon seit, die Jahreszahl wollte ich mir merken, das ist wirklich schon sehr lange her, 2012 habe ich dann angefangen mit Coaching, dann haben wir erst 9er Flag, dann ging es weiter mit der Neugründung der Tackle U16, was dann später U17 wurde und dann ging es weiter mit U16 Flag, also was U15 Flag vorher war und jetzt U16 Flag. Also ich bin schon sehr lange im Verein und die größte Zeit als Coach im Jugendbereich.
Ja, also das erstmal sehr schön, dass auch dieser Enthusiasmus immer noch lebt, ne? 2012, das sind jetzt, hätte ich mal in Mathe aufgepasst, ich glaube 14 Jahre. Das ist schon mal eine Hausnummer, da muss man auch dabei bleiben, quasi immer dann wieder neue Gesichter wieder von Football begeistern zu können. Ihr habt es ja beide jetzt gesagt, ihr seid ja beide im Jugendbereich tätig, ne? Ihr spielt dort Flag Football, 5 on 5, also 5 gegen 5. Erklärt mal ganz kurz für unsere Leute, die sonst nur Tackle-Football kennen, was ist denn Flag-Football 5-on-5?
Der größte Unterschied ist schon mal, es stehen deutlich weniger Personen auf dem Feld. Es ist 5 gegen 5, es wird nicht getackelt und es gibt keinen Helm, kein Pad, sondern Flaggen um die Hüfte. Und die Spielzüge bauen sich ähnlich auf wie beim Tackle. Es gibt einen Center, es gibt einen QB, es gibt Passempfänger und auch einen Running Back in der Offense. In der Defense verteilt sich das ähnlich mit Linebacker und Cornerbacks. Es gibt halt, das ist der größte Unterschied, keine klassische Offense- oder Defense-Line. Und dann bauen sich die Spielzüge genauso auf. Der Ball wird übers Feld bewegt, die Defense versucht zu tackeln, in Anführungsstrichen. Denn statt jemanden zu Boden zu bringen, wird eine Flagge gezogen, die halt um die Hüfte hängt. Und in dem Fall, sobald die Flagge gezogen wurde, gilt der Spielzug wie beim Tackle-Football, das Tackle als beendet.
Genau, es gibt 4 Versuche bis zur Mittellinie und dann, wenn man das erreicht hat, hat man nochmal 4 Versuche bis in die gegnerische Endzone. Das heißt, das ist, man marschiert nicht 10 Yards, 10 Yards, 10 Yards, sondern das Feld ist insgesamt 70 Meter lang im Original. Mhm. Man hat jeweils Endzonen, die sind 10 Meter lang, also bleibt ein Spielfeld übrig von 50 Metern. Und dann fängt man in der eigenen Hälfte an, hat 4 Versuche bis zur Mittellinie, wie gesagt. Wenn man das erreicht hat, hat man nochmal mal über 4 Versuche, um in die Endzone zu kommen. Man kann natürlich auch gleich mit dem ersten Play tief gehen und gleich dem Gegner hinten einen reinwerfen.
Also ist das quasi, auf Halbfeld wird sozusagen gespielt. Und ich nehme schon an, ist dann auch schmaler.
25 Meter breit offiziell, original. 25 breit, 70 lang. Das ist die Originalabmessung.
Ja. Das ist natürlich auch hilfreich. Ich sag mal so, gerade die Kids, die wird jetzt nicht unbedingt das ganze Feld hoch und runter jagen. Wie du sagst, 10 Yards, 10 Yards, 10 Yards. Ich glaube, dann ist nach 20 Minuten bei vielen schnell die Luft raus, beziehungsweise hat man noch ein intensiveres Training. Oder Erik auch. Das ist natürlich aber auch, ja, sicherlich, wie sagst du das? Also in Amerika zum Beispiel, da spielen ja die Kids, so wie sie laufen können, quasi Football. Also da kriegen die einen Helm, ein paar Pads an, wo die quasi erstmal reinwachsen müssen. Und dann gibt's ab 7 Jahre auf die Nuss. Ob das jetzt so förderlich ist, naja gut, wenn man mal so nach Amerika guckt, vielleicht nie unbedingt, da haben wir ein paar Gehirnzellen bei vielen gelitten, aber hey, anderes Thema, das ist ja auch wichtig, dass die Kids nie nur die Grundlagen kennenlernen, sondern erstmal sachte rangeführt werden. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jemand jetzt neu ankommt und sagt, oh, ich habe Football im Fernsehen gesehen, ich will das mal ausprobieren, der steht immer auf dem Feld und kriegt dort von einem Jungen oder Mädel, die 2 Jahre schon Football spielen, erstmal Rischpaar reingedrückt. Ich glaube, der kommt nie wieder zum Training.
Richtig.
Also das ist natürlich äußerst hilfreich dann und natürlich auch gesundheitsfördernd, dass die nicht schon von klein auf dort umgehauen werden.
Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es vielleicht Eltern gibt, die irgendwie hören, mein Kind hat Bock auf Football und ist natürlich im Flag-Football-Alter, die trotzdem Bedenken haben. Seid ihr damit irgendwie vertraut, dass ihr irgendwie Eltern auch erklären müsst oder die beruhigen müsst, was da halt beim Flag Football abgeht?
Ja, ich habe ja selber 2 Kinder, auch die spielen auch beide. Und wenn wir unseren Bekannten gesagt haben oder Familie, ja, unsere Kinder, die spielen Football, dann haben die natürlich alle an das gedacht, was man im Fernsehen sieht, 11 gegen 11 und voll auf die Mütze oder auf dem Helm in dem Fall. Und dann mussten wir erstmal erklären überhaupt, was ist Flag Football, wie funktioniert das wie entschärft das Ganze ist im Vergleich zu dem, was man vielleicht aus dem Fernsehen kennt. Also von daher ist da schon ein bisschen Aufklärungsarbeit immer noch notwendig, aber durch verschiedene Programme, wo vielleicht mal später noch drauf zu sprechen kommen, kommt das langsam immer mehr oder wird es immer mehr bekannt in der allgemeinen Sportgesellschaft, ja.
Jetzt ist ja nicht nur, ne, Sport ist ja klar wichtig, auch in der Entwicklung, dass man eben diese körperlichen Aspekte lernt, aber gerade in dem Alter, wo eure Kids sind, ne, ich sage jetzt mal 11 bis 16 Jahre, da gibt es ja auch noch ganz viel, gerade was so ein Verein einem Kind mitgeben kann. Also ne, neben den Football-Grundlagen und der Hoffnung, dass die länger im Verein bleiben und vielleicht dann irgendwann mal Fuß fassen können in den größeren Ligen, was sind so für euch persönlich so wichtige Dinge, die ihr den Kindern mitgeben wollt oder beziehungsweise die Kinder bei euch lernen können? Richard?
Ja, also ganz oben, also natürlich bringen wir den Kids Football, wir bringen die Grundlagen, wir bringen die Technik bei, das ist logisch, sonst wären die nicht bei uns, aber ich finde das immer ganz wichtig oder wir als Coaching-Staff finden das extrem wichtig, den Kids, gerade in dem Alter, Dinge wie Zusammenhalt, Teamgeist, aber vor allem auch Respekt sämtlichen Personen in deren Umfeld beizubringen. Also Respekt im Sinne von auch die kleinen Dinge wertzuschätzen, die vielleicht von der Grillcrew kommen, dass man denen auch mal ein Danke zukommen lässt und so. Also dass da schon die Arbeit entsteht, zeigt Respekt auf und neben dem Feld. So repräsentiert ihr erstens mal den Verein positiv und zweitens mal euch als Person auch. Und wenn wir es schaffen, den Kids das so beizubringen, dass sie das bis ins höhere Alter dann auch behalten, dann haben wir, denke ich, bei uns einen ganz guten Grundstein gelegt, der den Kids ein gutes Leben Natürlich unterstützen wir dahingehend nur ganz minimal, aber ich denke, wir können die da schon ganz gut führen in eine Richtung, die wichtig ist für das zukünftige Leben. Und man sieht es bei vielen Spielern, die jetzt in der ersten Herrenmannschaft sind, die ich schon als Coach früher begleitet habe. Ich sage nur Yasin Nasser, den kennen wir, glaube ich, alle. Den kenne ich schon als noch kleineren Spieler.
Das geht?
Ja.
Der war einfach immer so.
Und, nein, der war noch kleiner früher. Und wenn ich mir angucke, was er für ein Mensch geworden ist, dann denke ich mir so, du hast früher schon einiges richtig gemacht, weil die Grundsteine haben letztendlich wir damals gelegt, wo noch Coach Farnert, also Sebastian Farnert, wenn dem noch jemand was sagt, und ich damals gelegt haben. Und das sind so die Dinge, wo ich dann auch drauf gucke auf die Kids und denke, das habt ihr richtig gemacht. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass jetzt gerade in der heutigen Zeit Respekt und Dankbarkeit Dinge sind, die wir den Kids mitgeben wollen.
Ja, das erinnert mich an eine schöne Szene von, das habe ich hier, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal erwähnt, von einer ehrenamtlichen Weihnachtsfeier oder so. Da gab es eine Rede von einer Mutter, von einer Spielermutter, von einem Jugendspieler, die halt da auch sehr, es waren irgendwie auch sehr alle angegriffen, die im Saal, die, da ging es halt darum, dass die Coaches eben auch einfach eine Respektsperson sind und die Kinder ja auch mit erziehen. Ich meine, die Kids sind da im Training und im Spieltage sind den ganzen Sommer oder eben auch in, hatten wir das Thema vorher, länger, unterwegs in so einem Vereinsgebilde, in so einem Mannschaftsgebilde, und dass so ein Kind eben auch mit, ja, großgezogen wird und eben gewisse Sachen lernt, dass man zum Beispiel eben so gewissen Egoismus oder sowas ablegen muss, dass man in ein Teamgefüge, sonst passt man da nie rein. Und da hat sie so eine Szene erklärt, da erinnere ich mich dran, da war, ich weiß jetzt nie, welche U-Mannschaft das war, die waren halt bei irgendeinem Turnier. Und da sagte sie als Mutter, die als Betreuerin mitgekommen ist zu so einem Auswärtsturnier, ja, hier, Jungs, ihr seid dann gleich dran mit Spielen, geht da vielleicht lieber alle nochmal aufs Klo. Und ich so, nee, und keiner hat dergleichen getan. Und dann kam halt der Coach um die Ecke und hat gesagt, ab aufs Klo, und da sind die in Entenmarsch auf Toilette gegangen. Ne?
Ich kann genau dasselbe so bestätigen. Ne? Wie gesagt, ich habe als Kind in dem Verein angefangen. Damals, wie gesagt, unter Coach Hulsch, hat mein Vater eine Sache zu Hause gesagt. Mir da egal. Hat dieselbe Sache damals Coach Hulsch gesagt, ja, alles klar, wird gemacht. Und ja, genau so läuft das wirklich. Nicht bei allen, aber bei den meisten Kids sind wir eine ganz andere Art von Respektperson als zum Beispiel die Eltern.
Ja.
Und das müssen wir teilweise sehr, wir wissen, was das für eine Aufgabe für uns ist, aber wir können das halt auch positiv nutzen.
Ja. Und da ist auch, glaube ich, jeder sehr dankbar drüber. Also ich merke es auch, mein Kind ist 10, der ist jetzt im fast vorpubertären Alter und das fängt jetzt halt langsam an. Und als Eltern hat man manchmal einfach nicht so den Draht und da braucht es auch mal ein Kniff von außen. Und wie du sagst, ein Coach hat nochmal eine andere Wirkung, hat nochmal einen anderen Einfluss auf ein Kind, ist einfach nochmal ein anderer Respekt halt da. Und das ist nicht immer selbstverständlich, aber das ist natürlich trotzdem umso hilfreicher, um eben die Kinder für ihr späteres Leben nie nur im sportlichen Sinne zu prägen.
Absolut.
Ich finde, Mannschaftssport ist einfach eine super geile Sache, die ich jedem Kind wünschen kann, irgendwie. Egal was.
Ich denke, dass wir, genau was ihr gesagt habt, auch eine gewisse Verantwortung haben, wenn wir die Kinder betreuen. Da es sehr viele schöne Werte gibt in dem Football oder in dem Sport, den wir alle so lieben, versuchen wir eben diese wichtigen Werte auch so sozusagen off the field den Kindern mitzugeben. Und das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Nicht nur das Beibringen von Spielzügen, sondern halt auch so, wie man sich als in der Gesellschaft vielleicht gut, ganz gut einfügt als Jugendlicher.
Und wachst ihr als Trainer ja auch rein. Ich meine, ihr seid ja jetzt im Zweifel keine ausgebildeten Pädagogen, ne?
Korrekt.
Ja, aber das ist jetzt auch ganz gut, glaube ich, mal für alle Eltern, die hier zuhören, ne? Ihr habt ja die Kids wirklich im vollpubertären Alter. Von 11 bis 16 Jahren sind die bei euch dort drinne. Na, wie motiviert man die Kids, das zu machen, was man möchte, ohne zu streng zu sein, aber auch nie quasi das Gesicht zu verlieren und alles so vor sich hinschleifen zu lassen? Ich müsste mir das jetzt auch mal nebenbei mitschreiben, was ihr gleich erzählt.
Ja, ich habe den großen Vorteil, ich habe ja die Kleinen, ne, die 11- bis 13-Jährigen, die kann man noch mit einfachen Sachen motivieren. Kurzes Beispiel, wir waren letztes Jahr in Erfurt, stand eine Hüpfburg darum. Da habe ich gesagt, okay, wenn wir alle 4 Spiele hier gewinnen, dann dürft ihr alle auf die Hüpfburg. Was haben wir gemacht? Alle 4 Spiele gewonnen, sind wir auf die Hüpfburg. Nächstes Turnier, wenn wir alle 4 Spiele gewinnen, mache ich einen Gritty rund ums Feld. Gritty müsste vielleicht unten dann nochmal erklären, was das ist. 4 Spiele gewonnen, Gritty gemacht. So, damit kann ich meine Kids motivieren. Das ist ab und zu mal ein witziger Spruch und ein bisschen streng sein auch und so. Das ist ganz wichtig. Aber bei mir geht das noch. Ich glaube, der Richard möchte jetzt noch was zu den Älteren sagen. Da ist es, glaube ich, ein bisschen schwieriger.
Ja, ich glaube, Hüpfburg zieht da nicht mehr.
Nee. Also doch schon, das passt auch. Aber ich glaube, damit würde ich eher die Konzentration stören. Also daher, das würde nicht als Motivation für 4 Spiele-Sieg reichen. Also ganz wichtig finde ich erstmal festzuhalten, immerhin kommen die ja freiwillig zu uns zum Training, also ist die Grundmotivation schon da. Und das in dem Alter, gerade in dem pubertären Alter, zu sagen, wie motiviert man die Kids, ist, die kommen freiwillig. Und wenn wir das schaffen, dass das Training mit Sinn zu füllen, also dass die verstehen, warum machen wir jetzt genau das, warum machen wir jetzt diese Übung, dass das Training für die Kids interessant gestalten, dann bleiben die auch voll fokussiert und dabei. Ganz tolles Beispiel, gerade aktuell, ich habe einen Spieler, der will immer viel Feedback und viel Wissen und wie er sich verbessern kann, wie er sich weiterentwickeln kann. Und wenn ich bei ihm jede Übung erkläre, warum machen wir jetzt genau das, damit du danach das und das besser kannst, ist er ganz fokussiert und voll dabei. Und das klappt tatsächlich bei den meisten. Also man muss das Training in dem Alter mit sehr viel Sinn füllen und sehr viel erklären, warum machen wir jetzt genau das. Und wenn wir natürlich zum 100. Mal dieselbe Übung, denselben Drill machen, wird es langweilig und dann geht die Motivation logischerweise flöten. Man muss es interessant gestalten, mit Sinn füllen und es muss am Ende was bei rumkommen. Was ich auch gemerkt habe, dass bei den Kids gerade in dem Alter, wenn man wir werden nie auf Augenhöhe sein, die Kinder und wir Trainer, niemals, aber wenn wir es schaffen, halbwegs, ich sag mal, uns leicht mit zu den Kids runter zu begeben von der Augenhöhe, dann persönliche Gespräche auch mal suchen. Gerade bei den Mädels ist das ganz wichtig. Die verlangen regelrecht danach, dass man einfach mal, man merkt, die sind heute nicht so gut drauf, geht man mal unter 4 Augen hin und sagt, hier, hab das und das heute gemerkt. Also, dass man die wirklich wahrnimmt und wertschätzt in dem Moment, das ist den Kids ganz wichtig. Das kurze Gespräch sucht und danach ist alles wieder schick oder eben auch nicht, aber dann spätestens beim Training sind die da voll dabei. Also, und letztendlich bei den Turnieren selber ist es das typische Hypen, wie auch in den höheren Jugendbereichen oder sogar im Herrenbereich, dass man die voll anfeuert. Also das kann man im U16-Bereich dann schon voll machen mit solchen Chants und das passt dann schon, ja.
Also was man jetzt im Nebensatz auch mit rausgehört hat, ihr spielt das auch mixed, ne? Also Jungs und ja. Mädchen gemischt. Ja. Das geht ja dann im Tackle, glaube ich, nicht mehr. Ne? Also nach der U16 ist dann für die Mädels erstmal Schluss, oder?
Nein, U17 geht noch gemischt. Also so. Die U17 kann noch Mädchen mit aufnehmen, ab der U20 ist dann aber Schluss, ja. Dann müssen sich entscheiden, Flag Football oder gehe ich zu den Frauen Tackle Football.
Ja. Da haben wir ja vielleicht auch Glück, dass wir wieder Frauenfußball haben.
Richtig. Vielleicht kann ich hier noch einen kurzen Aufruf loswerden für Mädchen, die gerne Flag Football spielen möchten oder es ausprobieren möchten. Wir können bei den Monarchs und auch in Sachsen noch Mädchen im Flag Football gebrauchen, um zukünftig leistungsstark unser Bundesland oder auch die Monarchs vertreten zu können.
Absolut.
Sehr schön. Okay, also habt ihr gehört?
Ja, Football Mädels ist für alle.
Football, ne? Genau. Und steht auch zum Beispiel nichts dem im Wege, dass man ein erwachsenes Flag-Football-Team zum Beispiel, also mit Frauenteam, dass sowas irgendwann vielleicht auch mal entsteht. Ne?
Möglich. Ja, die spielen ja noch Mixed, die Senior Flex, die spielen ja Mixed, soweit ich weiß.
Die Senior Flex und die Flex 5 spielen Mixed. Aber wenn es genug Mädels gibt, warum
nicht? Ich weiß gar nicht, ob es da eine Frauenliga-Bundesliga ja, gibt. Irgendwie habe ich. Ja, siehst du.
Gibt's. Mhm. Also im 5er-Fleck-Bereich auf alle Fälle.
Mhm. Also auch da ist quasi kein Ende gesetzt. Das ist ja sehr vorteilhaft.
Richtig.
Ja. Jetzt ist natürlich, ne, wenn ihr solche Altersspannen habt, wie ihr sie habt bei euch, also 11 bis 13 und 14 bis 16, sicherlich merkt man ja auch aufgrund der Entwicklung, dass der eine halt körperlich einfach den anderen überlegen ist. Ist das so, also ist das deutlich, dass man so Leistungsunterschiede merkt oder fallen die irgendwie dann doch irgendwie gar nicht so stark auf? Sebastian, da du der Jüngere bist, also nee, halt, stopp, die Jüngeren hast, so rum.
Ich bin der Ältere, habe aber die Jüngeren, genau. Ja, selbstverständlich gibt's Leistungsunterschiede. Ich glaube, das ist in jeder Sportart oder Mannschaftssportart, wo es um Jugendliche geht, der Fall, weil die Entwicklungen oder die körperliche, geistige Entwicklung halt unterschiedlich vonstatten geht und dementsprechend gibt es diese Unterschiede und wir, das ist ja das gut bei dem Sport, können natürlich dann die Kids dann je nachdem, wie sie entwickelt sind, dann halt einsetzen und setzen sie auch ein und wir spielen ja auch gegen andere Mannschaften dann und versuchen dann das schon so zu matchen, dass alle spielen, alle Spielzeit bekommen, egal wie weit sie entwickelt sind. Und was man dazu sagen muss, umso mehr man spielt, umso schneller entwickelt man sich auch weiter. Und von daher ist das ganz wichtig, aber diese Unterschiede gibt es definitiv und dann ist das unsere Aufgabe als Coaches, da drauf einzugehen.
Was ich dahingehend aber gerne sagen möchte, dass gerade im Flag Football machen die Unterschiede, natürlich merkt man die, keine Frage, aber im Flag Football dadurch, dass es weniger physisch ist, also es geht um viel Technik, viel Geschwindigkeit, kann ein guter 13-Jähriger einen, ich sag mal, normal ausgebildeten 16-Jährigen durchaus ausstechen, im Sinne von, wir hatten jetzt vor kurzem ein Testspiel gegen die Sachsen-Auswahl U15, also unsere U16 gegen deren U15, wo viele unserer U16 Starting-Spieler drin sind. Und da mussten wir, dadurch, dass wir viele Starting-Spieler in die Landesauswahl geben mussten, mussten wir uns unter U13 bedienen, um eine Mannschaft aufstellen zu können. Und da hatten wir zwei oder drei, korrigier mich Sebastian, wenn ich falsch liege, Spieler aus der U13 und die haben sich so nahtlos perfekt in unser System eingefügt, dass man denen nicht wirklich angemerkt hat, dass das U13-Spieler sind. Und deswegen denke ich, dadurch, dass es da wenig, also es geht gar nicht ums Tackeln, gleicht sich das relativ gut aus, wenn die U13-Kids in einem guten Trainingszustand sind. Natürlich gibt es auch U13-Kids, die sind meilenweit entfernt, genauso gibt es das aber unter U16 andersrum. Also ich denke, dass wenn das Spielverständnis da ist, die Technik da ist und die Geschwindigkeit halbwegs da ist, ist im Flag Football ein U13-Spieler, einem U16-Spieler steht ja nicht im vielen nach.
Ja, jetzt ist das Wort schon ein paar Mal gefallen. Ihr wart ja heute in Leipzig gewesen und zwar bei der Jugendländerauswahl Sachsen. Berichtet uns mal einfach davon. Was ist denn da heute abgegangen und was habt ihr da erlebt?
Also es geht um die Landesjugendauswahl Sachsen. Die besten Spieler Sachsens werden da in der Auswahlmannschaft zusammengeführt. Das ist jetzt das dritte Jahr, meine ich, wo das stattfindet. Es gibt da eine Altersklasse U15 und eine Altersklasse U17. Und heute war für die U17 der letzte Camp-Tag, bevor es in zwei Wochen am Wochenende 24. bis 26. April zum Länderjugendturnier nach Berlin-Spandau geht. Dort spielen in unserer Altersklasse, die wir betreuen, 10 Landesauswahlen aus Deutschland in dem Turnier gegeneinander und ermitteln dort ja die besten Mannschaften. Und heute war der letzte Camptag und sieht gut aus. Wir sind letztes Jahr Dritter geworden in unserer Altersklasse und wollen dieses Jahr ebenfalls genauso erfolgreich sein und haben einen großen Anteil, oder Monarchs-Spieler haben großen Einfluss und sind haben auch sind große Spielerzahl der Monarchs werden da gestellt. Richard, vielleicht hast du noch was dazu zu sagen?
Na, genaue Zahlen kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß, dass wir verhältnismäßig sehr viele stellen. Es gibt aus den ganzen Vereinen in Sachsen, Leipzig Lions, Leipzig Hawks, Vogtland Rebels und wie sie nicht alle heißen, also die Chemnitz stellt den Headcoach, das kann man mal sagen. Die ganzen Teams aus Sachsen stellen viele Spieler und Dresden tatsächlich die meisten, was für gutes Coaching, aber auch sehr talentierte Spieler einfach, finde ich, steht.
Und das klingt jetzt irgendwie antiklimaktisch, also wir reden jetzt hier von euch, die hier als Monarchs-Trainer mit U13 und U16 zu tun haben, und jetzt gibt es in der Länderauswahl eine U15 und eine U17. Was ist das denn für ein Quatsch?
Ja, grundsätzlich ist es ja so, es ist verwirrend, glaube ich schon. Grundsätzlich ist es ja eine Sportart, also es ist Flag Football 5 gegen 5 im Jugendbereich. Wenn man einmal weiß, wie man Spiele gewinnen kann, dann kann man das mit 13-Jährigen genauso gut wie mit 17-Jährigen, denke ich. Und deswegen mag das jetzt ein bisschen verwirrend klingen, aber es ist möglich, wie man sieht. Und von daher sind wir zuversichtlich, dass wir da erfolgreich sind.
Ja, du brauchst dich nicht um Kopf und Kragen reden. Du hast dir das ja nicht einfallen lassen, aber irgendwie, wenn die Ligen in einer anderen Altersklasse irgendwie eingestuft werden als sowas,
komisch. Vielleicht, wenn ich es kurz erklären, oder vielleicht ist das eine Erklärung. Es geht grundsätzlich, muss man von oben nach unten denken. Also es gibt ja im Flag Football gibt es ja Nationalmannschaften im Erwachsenenbereich und auch im Jugendbereich. Mhm. Und diese Nationalmannschaften spielen in der Altersklasse U17, spielen die Jungs nur mit Jungs und die Mädchen nur mit den Mädchen, und in der U15 sind die mixed. Und um die Nationalmannschaften mit guten Spielern zu versorgen, gibt es in den Landesauswahlen dann ebenfalls U15 und U17 Altersklassen, damit die vom Alter her gleich sind. Die Scouts von der Nationalmannschaft können dann gucken, okay, welche in der U17 Altersklasse, welche Jungs, welche Mädchen sind geeignet, um die für ein Nationalmannschafts-Tryout einzuladen, und so weiter und so fort. Auf Landesebene, also VS in Sachsen, spielen wir eine U13 und eine U16, was logischerweise ein bisschen verwirrend ist, aber so kann man es vielleicht ein bisschen deutlicher oder anschaulicher erklären.
Gut, ich nehme das so hin.
Sehr schön. Die Kids, die zu euch kommen oder beziehungsweise zu den Monarchs kommen, die können natürlich auch sicherlich jederzeit einfach mal auf dem Trainingsgelände vorbeischauen und sagen, hi, hier bin ich möchte gerne mal gucken, ob ich das kann. Beziehungsweise habe ich mir sagen lassen, dass ihr wahrscheinlich so ausgelastet seid, dass ihr erstmal neue Trainer braucht, damit ihr eine neue Jugend gründen könnt. Aber hat das auch dass die Kids zum Football beziehungsweise zu euch in die Jugend kommen, was mit diesen Schulangeboten zu tun, die Monarchs machen? Ist das so ein bisschen Hand in Hand oder wie läuft das?
Ich persönlich kriege von den Schultouren wenig mit, welche Kids jetzt wirklich von dort kommen und welche nicht. Ich finde es gut, dass es das gibt, weil letztendlich bin ich das beste Beispiel. Ich bin da auch damals über eine Schultour da hingekommen zu den Monarchs, und es zieht also Kids an. Wie wir jetzt wirklich aus den Schultouren kommen, kann ich nicht sagen. Was ich immer merke, ist, dass gerade nach den Sommercamps bleiben einige Kinder hängen. Das funktioniert einwandfrei. Und ansonsten, ja, unsere Tür steht also offen, die sollen vorbeikommen.
Genau, Tür steht offen. Grundsätzlich dieses Schulangebot, was die Monarchs machen, ist ein Teil, worüber man oder worüber die Kids davon hören. Eine zweite Säule ist, dass der AVS der Coach Mellig, wenn ich den Namen hier sagen darf, eine Schülerliga ins Leben gerufen hat, die im Winter immer Turniere spielt, wo es gewünscht ist, dass die Schulmannschaften anmelden und dort Flag Football spielen. Mhm. Und eine dritte Säule ist die Initiative der National Football League, die auch in Deutschland eine NFL-Schüler-Flag-Programm aufgelegt haben, wo jedes Jahr Schulmannschaften in regionalen Turnieren ihre Sieger bestimmen und die Sieger werden dann eingeladen zu einem Deutschlandfinale und spielen das dort aus. Also auch die NFL hat ein großes Interesse, dieses Flag Football bekannter zu machen. Hat mit Sicherheit auch so ein bisschen was mit dem 2028 stattfindenden Olympischen Spielen zu tun, wo erstmals Flag Football 5 gegen 5 angeboten wird. Und vielleicht kann ich noch dazu sagen, dass ich auch schon seit 2 Jahren eben diese GTA mit einer eigenen Schulmannschaft betreue, auch recht erfolgreich. Wir sind Gymnasium Gorbitz Goats. Würde sagen, wir sind das erfolgreichste Schul-Flag-Team und dürfen regelmäßig gegen sächsische Vereinsmannschaften spielen und das macht riesengroßen Spaß. Und auch aus diesen Schulmannschaften rekrutieren sich dann natürlich Spieler oder Spielerinnen, die dann später zu einem Verein gehen und sagen, hey, kann ich bei euch weiterspielen und so weiter und so fort. Also das ist alles im Wachsen und umso mehr Säulen es gibt, umso mehr Spieler kann man für den Sport begeistern. Und alles, was jetzt jugendlich ist, ist in ein paar Jahren junger Erwachsener und vielleicht ist der ein oder andere mit dabei, der dann auch in der U20 mitspielt. Vielleicht später irgendwann mal in einem GFL-Team oder in der M2 oder wo auch immer.
Ja, also ihr habt es gehört, ihr könnt auch gerne vorbeikommen einfach. Ihr müsst nie warten, bis die Monarchs euch an die Schule kommen oder bis wieder Sommerferien sind und ein Sommercamp stattfindet, auch wenn das Sommer nicht mehr lange hin ist, ja zum Glück. Wenn man jetzt wirklich Bock hat und sagt, ich wohne in der Nähe von der Bernie und will mal vorbeikommen, ich bin 12 oder ich bin 15 und will in die jeweilige Jugend. Wann muss man vorbeikommen, damit man bei euch mal mitmachen kann? Richard?
Das Training findet jeden Montag und Mittwoch statt, also sowohl für die U13 als auch für die U16, jeweils von 16:30 bis 18:30. Und da die Trainer, die sind meistens 10, 15 Minuten eher da einfach schon mal vorbeischauen, kurz sagen, hallo, hier bin ich, Sportsachen, ganz normale, wettergerechte Sportsachen und Fußballschuhe reichen da völlig. Und dann geht das los.
Sehr schön. Und Sebastian, macht das gleiche jetzt nie fragen, weil das hat er ja damit beantwortet.
Ja, genau, aber macht das jetzt so Sinn, so mitten, also jetzt geht es ja jetzt wieder los, jetzt zwischendrin reinzukommen oder ist das eher schwierig?
Na, man darf nicht damit rechnen, dass man sofort in die Start 5 kommt.
Ja.
Das ist, denke ich mal, es sei denn, man bringt so viel Talent und Expertise aus anderen Sportarten mit, dann kann das durchaus Gabe ist, aber es passiert eher selten und ist denen gegenüber unfair, die das ganze Jahr schon gemeinsam trainiert haben.
Mhm.
Aber es ist vollkommen in Ordnung, auch während der Saison dazu zu stoßen. Es ist aber nur dann sinnvoll, wenn es wirklich im nächsten Jahr für die Person dann auch wirklich weitergeht. Wenn es dann heißt, okay, ab nächsten Jahr wärst du dann EU17,
ach so, ja. Mhm.
Dann ist es etwas schwierig, aber alles da, was wenn man sagt, okay, im nächsten Jahr bist du noch da, dann passt das, komm zum Training, mach mit, vielleicht schaffen wir das, dass du die letzten 1-2 Turniere sogar mitspielen kannst, dann deswegen, aber ja, genau.
Also geht ruhig einfach mal auf der Bernie vorbei.
Auf alle Fälle.
Gibt es denn schon Spielpläne für jetzt die kommende Saison? Denn unsere Homepage ist da ein bisschen spärlich noch ausgestattet. Ich glaube, das ist immer so ein spannendes Thema. Aber deswegen sprechen wir das hier mal an. Ich weiß nicht, wer das einpflegt oder wer das einpflegen muss. Aber da ja, wer rausfinden will, wann ihr spielt, findet man hier auf jeden Fall noch nie.
Nein, das ist richtig. Deswegen gibt es eine Instagram-Seite tatsächlich, Dresden Monarchs Flag Jugend. Da sind beide Jugendteams auch drin, also die U13 und U16. Und dort findet man, ich glaube, der zweite Post, der oben fixiert ist, die Turnierdaten. Den Start macht die U13-Team Gold, Sebastian.
Korrekt.
Korrekt. In Wittenberg am 2. Mai. Und am 3. Mai, einen Tag später, startet die U16 direkt mit einem Heimturnier auf der Bernsdorfer Straße.
Okay, na dann wissen wir ja schon mal zumindest die Startdaten und auf den Rest vertrauen wir dann, dass die Internetseite funktioniert.
Hoffentlich.
Sehr schön. Ja, jetzt habt ihr ja nicht nur mit ganz vielen Kindern bei euch zu tun, sondern bei den Kindern hängen ja meistens auch noch Eltern mit hinten dran. Und ja, man kennt es ja, dass es manchmal auch Eltern gibt, die der Meinung sind, das Kind ist zu höheren Aufgaben bestimmt und die fordern oder wünschen sich natürlich dementsprechend auch die Förderung schon im Jugendalter und sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu überambitioniert. Habt ihr sicherlich überhaupt nie, weil wir alle freundlich miteinander sind. Aber falls das mal der Fall sein sollte, wie würdet ihr euch vorstellen, mit solchen Eltern umzugehen? Sebastian.
Genau, also grundsätzlich haben wir auch hier den großen Vorteil beim Football, dass sich auch die Eltern an der Sideline benehmen und uns sogar als Coaches teilweise sehr, sehr stark unterstützen. Also im Vergleich zum Rundball, wo es manchmal ein bisschen heiß hergeht an der Sideline, ist es bei uns relativ ruhig und bei uns ist dann eher die Unterstützung der Eltern auch gegeben. Da kann ich mich auch an dieser Stelle vielleicht gleich mal bei allen Eltern bedanken, die ihre Kinder immer zum Training fahren oder die uns an der Sideline unterstützen und die uns mit allen möglichen Sachen supporten. Vielen, vielen Dank dafür.
Was ich wichtig finde zu erwähnen, Football ist ja abgesehen von dem, was also Tackle-Football auf dem Platz passiert, ein sehr friedlicher Sport. Man merkt es immer wieder im Stadion, dass das spiegelt sich natürlich auch in den Jugendbereichen bei den Eltern wieder. Aber grundsätzlich ist Ehrgeiz ja nichts Verkehrtes, ne? Für ein gewisses Maß. Ich finde es sogar sehr gut, wenn die Eltern zum Training kommen, die Kids mit beobachten und danach nochmal das Gespräch suchen mit dem Trainer und sagen, vielleicht könnten wir da noch was machen oder vielleicht, was kann mein Kind besser machen? Das finde ich vollkommen in Ordnung. Dieser überambitionierte Ehrgeiz, der ist natürlich gefährlich, weil das schadet dem Kind. Und letztendlich wollen wir alle nur, also die Eltern, sowohl wir auch als Trainer, ja das Beste für die Kids, dass die sich in dem Sport weiterentwickeln können. Und da bringt es uns nichts als Trainer, wenn dann ein aufgebrachter Vater oder eine aufgebrachte Mama aufs Feld rennt und sagt, stopp, hier muss mein Kind jetzt spielen oder solche Sachen. Ne? Deswegen, aber Ehrgeiz ist ja grundsätzlich was Positives.
Das ist korrekt. Darf halt eben, wie du sagst, noch nie überschlagen. Und da hoffen wir mal, dass das auch in Zukunft weiterhin so bleibt, weil das kostet nur unnötig Nerven, wenn man dann auch noch neben den Kindern die Eltern beruhigen muss. Jetzt haben wir hier schon hoffentlich den Kids, die noch nie bei euch sind, Football langsam ganz schön schmackhaft gemacht, aber ja, mal so ein bisschen auch Team-Flair reinzubringen. Was sind denn so eure schönsten Momente gewesen, die ihr als Team erlebt habt? Sebastian.
Also grundsätzlich ist es immer toll, wenn man Spieler auf dem Feld hat oder die auf dem Feld spielen und eingesetzt werden und die dann das erste Mal einen Pick fangen oder das erste Mal einen Tackle for Loss haben oder das erste Mal einen Sack haben oder sowas. Also diese individuellen Momente freut man sich als Coach immer, wenn ein Spieler ein Play macht und erfolgreich ist. Das sind so ganz tolle Sachen. Jetzt teamübergreifend war es natürlich der Gewinn der U13-Meisterschaft im letzten Jahr, also ich nenne das immer liebevoll die MDR-Championships, also Mitteldeutschland, das heißt, da zählt dann Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen dazu. Die Liga, letztes Jahr das erste Jahr ins Leben gerufen, die U13, und wir haben uns mit dem Dresden Monarchs U13 halt durchgesetzt über mehrere Turniere und das war natürlich ein tolles Gefühl. Gefeiert haben wir das dann, oder was hat sich gefeiert, den Sieg haben perfekt gemacht dann in Radebeul und dann war natürlich dann die Jubelfeier war dann natürlich sehr groß. Das artete dann aus, dass der Defense-Koordinator, also ich, ein Cheerleading-Performance vorgeführt hat und anschließend noch mit Wasserdusche wir begossen wurden, wie es die Großen auch immer machen. Also es war kein Gatorade, sondern es war normales Trinkwasser, aber war trotzdem nass.
Sehr schön. Also auch nochmal, auch wenn es lange her ist vielleicht schon, aber herzlichen Glückwunsch dazu natürlich. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dieses Jahr an diese Leistung anknüpfen könnt und das nochmal wiederholen könnt. Das wäre natürlich wunderbar.
Wir arbeiten dran.
Und Richard, bei euch?
Dadurch, dass ich jetzt schon so viele Jahre coache und tatsächlich auch damals mit der neu gegründeten Tackle U16 zweimal den deutschen Meistertitel erringen konnte und auch sonst andere Siege, die mir gut in Erinnerung bleiben, muss ich trotzdem sagen, die Siege sind schön, die Titel sind toll, aber was mich wirklich immer sehr berührt oder wirklich, was ich persönlich als Mensch, als Coach sehr schön finde, ist jetzt zum Beispiel zuletzt zum German Bowl kamen so viele ehemalige Spieler auf mich zu und sagen, hey Coach, du bist doch Coach Richard von damals und bla bla bla. Und wenn ich dann sehe, was aus denen geworden ist, wie erwachsen geworden sind, was die jetzt arbeiten, was die jetzt vielleicht für einen Sport machen oder ob die vielleicht immer noch beim Tackle sind oder beim Football, aber in einem anderen Verein. Einfach wie die sich entwickelt haben. Das sind so für mich die Momente, die ich persönlich echt am schönsten finde, weil das sind, wie ich das am Anfang schon mal gesagt habe, die Punkte, wo ich dann sage, da habe ich gar nicht so viel falsch gemacht, das gefällt mir, sowas zu erleben. Oder jetzt letzte Saison kam eine Spielerin und hat uns Coaches, die hat gewechselt in die nächste Altersgruppe, und hat uns Coaches Zeugnisse ausgestellt und da kam ich sehr gut weg. Und das sind so die Momente, die hat auch eine Rede gehalten und da kam der auch die Tränen, dass die dankbar für alles ist. Und das sind so die Dinge, wo ich dann immer sage, das sind für mich die Schlüsselmomente, die mir echt, das sind für mich meine schönsten Momente.
Herrlich, das ist wirklich sehr schön.
Ja, da haben wir auch klar eigentlich eine passende Anschlussfrage, die wir hier noch auf dem Zettel hatten, klang jetzt hier schon langsam so ein bisschen mit. Was würdet ihr euch wünschen, was einer eurer Spieler in 10 Jahren über euch sagt?
Der hat mich zu dem gemacht, was ich jetzt bin.
Oh.
Das ist so der Satz, ich wünsche mir immer von den Kids, und das sage ich denen immer, wenn die in die nächste Altersgruppe gehen, vergesst nicht, wo ihr herkommt. Na, ob die jetzt aus der U10, U13, U16 gestartet sind, letztendlich irgendwo haben sie die Grundsteine gelegt bekommen. Und wenn die dann irgendwann erfolgreich weitergekommen sind, dann würde ich mir wünschen von jedem einzelnen Spieler und Spielerin, dass die nicht vergessen, wo es losging. Und wenn dann wenigstens mal ein Satz, wisst ihr noch damals bei Coach so und so, dort ging das Ganze los und ich bin dem so dankbar dafür. Mehr braucht es nicht.
Also
für mich.
Ja, geht mir ebenfalls so. Wenn die jetzigen Kinder und Jugendlichen dann zurückblicken und dann irgendwann 22, 25 sind und sagen, ah, hier, Mensch, Coach, damals, wir hatten eine gute Zeit, wir haben viel gelernt und wir haben auch nicht bloß Football gelernt, sondern auch ein bisschen paar Dinge fürs Leben, die mir später auch geholfen haben. Wenn sowas kommen würde, dann ist das schon Dank genug. Wir machen das ja jetzt nicht, um Dankbarkeit zu erhaschen, sondern...
Nein, absolut nicht. Aber ja, wenn ich ein Beispiel bringen darf, ich hatte jetzt vor kurzem, hat mich ein ehemaliger Spieler von mir auf Instagram angeschrieben. Ist jetzt sehr weit ausgeholt, keine Ahnung, ob man das jetzt mit reinschneiden sollte. Den haben wir damals wortwörtlich von der Straße geholt in Prolis. Der hat so gepowert bei uns beim Football, der hat dann ist dann in ein betreutes Wohnen oder sowas gekommen, der wäre zu 100% abgerutscht. Mhm. Und jetzt hat er mich vor kurzem angeschrieben, hey Coach, kennst du mich noch? Ich bin der und der. Ich wusste gleich, wer er ist. Ich bin jetzt Familienpapa, ich arbeite das und das und ich habe das geschafft und ich bin euch, da waren noch andere Coaches damals mit beteiligt, dankbar, dass ihr mir die Chance gegeben habt, durch den Football mein Leben wieder in die Bahn zu lenken. Und das sind dann die ganz krassen Sachen.
Ja, German Blindside Movie.
Ja, auf alle Fälle.
Das ist stark, ja, das ist schön, wenn man sowas erreichen kann. Also da könnt ihr auch mächtig stolz auf euch sein, auf euch und eure Leistung und auch wirklich mal riesen Dank, dass ihr so viel Freizeit opfert, um den Kindern dort diese Möglichkeiten zu geben. Das ist alles nicht selbstverständlich und ja, Ehrenamt, das ist das eine, aber sich dann Woche für Woche, Montag, Mittwoch und am Wochenende noch hinzustellen und nebenbei trotzdem immer noch nebensam, also wirklich Hut ab, das alles so auf die Reihe zu kriegen und ja, es wäre schön, wenn wir noch mehr Trainer und Coaches hätten, weil man merkt ja, die Jugend hat anscheinend Interesse am Football und ich habe ja so gehört, ihr würdet gerne mehr aufnehmen, aber es ist halt momentan wahrscheinlich schwierig.
Richtig.
Das ist richtig, ja. Wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, zum Glück dieses Jahr zumindest in der U13 zwei Mannschaften schon zu stellen, dass wir den insgesamt 34 Kids, die in der U13 spielen, Spielzeit geben können. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt. An dieser Stelle vielleicht nochmal der kleine Hinweis, die Wiese hinter dem Kunstrasenfeld an die entsprechenden Stellen der Stadt vielleicht. Wir wären als Monarchs sehr dankbar, wenn darüber nachgedacht würde, das vielleicht in ein Kunstrasen-Flag-Footballfeld umzuwandeln. Das würde uns sehr, sehr gut helfen. Genau.
Ja, also für alle Hörer, die das nie wissen, dass dieser Antrag bei der Stadt für Fördergelder für eben diesen Rasen, der wird Jahr für Jahr gestellt. Also irgendwann sind wir, haben ja jetzt erst bekommen, sage ich mal, irgendwann sind wir wieder dran. Das ist auf jeden Fall das nächste größere Ziel, das Trainingsgelände auszubauen. Müssen wir halt einfach immer wieder weiter versuchen und mal gucken, wann dann wieder irgendwo mal Geld aus irgendeiner öffentlichen Tasche rausfällt. Was würdet ihr euch denn ansonsten noch wünschen für, also wirklich, egal was euch einfällt, allgemein Flag Football in Deutschland, was braucht's da? An welchen Ecken kann irgendwas getan werden? Was würdet ihr euch wünschen für deutschen Jugend-Flag Football?
Wenn ich kurz anfangen darf, ich glaube, der deutsche Flag Football hat schon einen großen Vorteil im Vergleich zum deutschen Tackle Football, und zwar ist deutscher Flag Football olympisch, zumindest bis 2028. Das heißt, Flag Football im Jugendbereich kriegt schon Fördermittel vom Deutschen Olympischen Sportbund. Die sind ganz gut aufgestellt. Durch meinen Sohn habe ich da ein bisschen Einblick auch in diese Materie, und zumindest sind dort Mittel da, um die Mannschaften zu fördern etc. Ja, das ist vielleicht dazu zu sagen. Wie gesagt, diese olympische Teilnahme von Flag Football hat da schon sehr, sehr viel bewegt auf diesem Feld.
Ja, den Ganzen kann ich eigentlich gar nicht viel hinzufügen. Also diese olympische Teilnahme jetzt vom Flag Football, das macht so viel aus, das merkt man, die Präsenz in den Medien ist stark erhöht, was wir dann auch die letzten Jahre gemerkt haben mit dem Zulauf, den wir bekommen haben. Also wir waren eigentlich schon zahlenreich immer in Sachsen am stärksten besetzte Team, aber was wir jetzt für Zulauf bekommen haben, ist sagenhaft, und für den deutschen Flag Football würde ich mir, also das läuft, denke ich. Da hat Sebastian den größeren Einblick. Für uns, für als Vereins Flag Football, würde ich mir tatsächlich, wie wir gerade schon gesagt haben, den einen oder anderen Trainer oder Trainerin mehr wünschen. Wir haben jetzt eine ehemalige Damenspielerin als Trainerin dazu gewinnen können und noch einen Spielerpapa als Trainer, die jetzt beide die U13 mit unterstützen. Aber um mehr Qualität aufs Feld bringen zu können, könnten wir noch mehr Trainer gebrauchen. Und schon könnten wir auch mehr Spieler aufnehmen und vielleicht doch noch ein Team mehr stellen.
Genau, man muss ja dazu sagen, von den 900, sagen wir mal, aktiven Mitgliedern bei den Dresden Monarchs sind 250 ungefähr im Flag Football beschäftigt. Also das ist schon ein ziemlicher Anteil. Und wenn wir mehr Coaches haben, dann können wir auch mehr Spieler aufnehmen. Auch die anderen Teams wachsen, gegen die wir spielen. Wenn wir so Radebeul, Chemnitz, Freiberg sehen oder so, die haben auch sehr, sehr guten Zulauf. Also grundsätzlich ist das Thema absolut, absolut im Wachsen oder nachgefragt.
Gut, dann, ich bin mit meinen Fragen für heute durch. Wir haben die Stunde fast voll gemacht. Das ist anständig und ich hoffe, eine Werbung, die euch eure raren Kapazitäten noch sprengen wird, bis dahin. Ich sage tausend Dank, dass ihr hier wart, tausend Dank für euren Einsatz mit den Kids, für die Kids und ja, für die Eltern. Und bevor ich jetzt Schluss mache, möchte Sebastian noch was sagen, hat er mir gerade signalisiert.
Habe ich. Ganz wichtig möchte ich unbedingt loswerden und zwar ein großes Dank. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die U13 und über die U16 gesprochen. Ich möchte mich ganz, ganz dolle bei den Coaches der Dresden Monarchs U10 Flag Football Mannschaft bedanken. Mhm. Die sind super engagiert, die machen einen super Job. Wir tauschen uns immer mehr aus, auch im Bezug auf Spieler, die zu uns wechseln und so weiter und so fort. Also da freue ich mich, dass das so gut klappt und wünsche ich mir, dass das in Zukunft noch besser klappt, dass wir da noch mehr Hand in Hand zusammenarbeiten. Also vielen, vielen Dank an die U10 Coaches.
Das sind die Jüngsten, ne?
Das sind die Jüngsten, klar, die fangen, genau. Da ist die Aufnahmeregel, wer links und rechts unterscheiden kann, der darf schon mal mitmachen.
Tja, Morgen. Ach, schade, Erik, das ist halt blöd. Okay. Naja, da haben wir es wieder. So, gut, Zeit für Feierabend, stellen wir hier fest. Also für euch bitte zumindest, für uns geht es jetzt hier kleiner ein bisschen weiter. Wir starten ja wieder in die Saison. Das Testspiel steht vor der Tür. Leute, dreht noch nie die Endgeräte ab. Wir stellen euch noch mal kurz die Straubing Spiders und das kommende Testspiel etwas genauer vor. An dieser Stelle sage ich aber trotzdem schon mal danke an euch zwei. Danke, dass ihr hier wart. Danke für euren Einsatz. Macht bitte weiter so und wir sehen uns demnächst wieder im und am Stadion.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Go Monarchs.
Jo, bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Ciao.
Herrlich war's, um das hier mal vorzuführen. So geht der Erik nämlich meistens aus solchen Interviews raus. Ja, jetzt haben wir noch für euch zum Abschluss den kommenden Testspielgegner. Mal wieder Straubing Spiders. Mal wieder bei uns zu Hause, Gott sei Dank. Ich hätte keine Lust, nach Straubing für ein Testspiel zu fahren, aber die kommen anscheinend auch gerne zu uns. Nämlich, das ist das dritte Mal, dass wir ein Testspiel gegen Straubing veranstalten.
Ja, irgendwie Tradition, ne?
Bisher haben wir auch nur einmal in der Saison gegeneinander gespielt. Bisher immer klar gewonnen, ging immer alles klar für uns aus. Auch die Siege waren eigentlich immer relativ deutlich, sei es in Testspielen oder in der Saison. Gucken wir mal, wie es dieses Jahr wird.
Ja, also Straubing steht auf jeden Fall vor einer schweren Aufgabe diese Saison. Da ist im Süden gut was los und letzte Saison sind sie 6. Platz im Süden geworden. Und die haben aber einiges umgekrempelt in ihrem Kader oder beziehungsweise allgemein im Team. Die haben einen neuen Headcoach, neuen DC, Quarterbacks-Coach, haben sie einen neuen vorgestellt.
Nee, einen neuen Quarterback.
einen neuen Quarterback. Und an sich so auf den Skill-Positionen gibt es fast nur neue Spieler. Also Straubing, keine Ahnung, könnte eine Wundertüte sein dieses Jahr.
Ja, also ich muss halt auch sagen, wir hatten ja das Ranking gemacht, ne, mit Malte und Nickman, also mit Nick. Ich glaube, wir waren einhellig der Meinung, dass bei Straubing dies da nie viel gehen wird. Das merkt man halt auch, die haben ihren Top-Running-Back Sidney Gibbs verloren, oder also der ist halt gewechselt nach Helsinki. Der war ja letztes Jahr einfach die Offense. Der hatte mehr Yards erlaufen, als der Quarterback geworfen hat und solche Geschichten. Also das ist halt schon krass. Und die haben noch ihren Top-D-Liner verloren, Elijah Watson, der ist zum Aufsteiger nach Regensburg gegangen. Mhm. Das ist natürlich, solche Position musste erstmal füllen und dann wird es halt wirklich interessant, was man da zu sehen bekommt. Ich glaube, ja, wie du sagst, es ist eine Wundertüte und
ja, dafür so ein bisschen wie Braunschweig, ne? Also ein bisschen Umbruch kann demzufolge auch deutlich besser werden. Oder wie du sagst, die müssen sich erstmal finden und es geht halt nie viel. Das wird sich zeigen, dafür sind ja auch die Testspiele da, um sich da ein bisschen besser zu finden. Ich nehme an, dass bei den Monarchs in den Testspielen auch erstmal die Locals viel spielen werden. Aber also es werden schon die Inputs aufs Feld kommen, aber die werden es nie das ganze Spiel spielen. Zumindest ist es erfahrungsgemäß eigentlich nie so gewesen.
Ja, meistens hat man erstmal in der ersten Halbzeit die Inputs spielen lassen, dann in der zweiten viel durchgewechselt, hat auch eben mal ganz viel Backup spielen lassen, also irgendwie zweite, dritte Garde und solche Geschichten. Ich sag mal, die wirklich Locals, die haben ja dann auch die Woche drauf in Leipzig nochmal die Chance, sich zu zeigen und zu beweisen, wo ja dann wirklich gar keine Imports spielen. Also
beim Sachsen Bowl.
Genau, beim Sachsen Bowl am 25.04. in Leipzig. Ja, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt in die Deep Dive bei Straubing rein. Wer noch mal ein bisschen was wissen will über Straubing, wir hatten sie ja schon mal, wir haben auch schon mal über Straubing gesprochen. Das war in der Folge 24. Wenn ihr da noch mal irgendwas wissen wollt, hört dort noch mal rein. Ansonsten, Leute, das ist ein Testspiel. Da werden wir auch bei uns auf der Seite viel Gewusel sehen, da werden wir bei Straubing viel Gewusel sehen, da werden wir im Stadion viel Gewusel sehen, aber Hauptsache, wir sehen uns im Stadion. Das ist das Wichtigste.
Genau.
Geht wieder los.
Samstag, den 18.04. 16 Uhr im Heinz-Steier-Stadion. Endlich fliegt die Pille wieder. Wir haben alle Bock. Wir sind gehypt, würde ich meinen.
Genau. Und in diesem Sinne hören wir jetzt auf zu quatschen. Das war eine schöne Mischfolge aus noch ein bisschen Off-Season, schon wieder Pre-Season. Und damit wird es Zeit, dass wir hier Feierabend sagen. Und in diesem Sinne, gehabt euch wohl. Hört wieder rein. Nächste Woche geht es schon weiter. Der Takt wird enger. Ihr wisst, vor jedem Spiel am Donnerstag kommt eine neue Folge. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao, ciao.
Ahoi.